Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 4. September 2019. Ich bin Lars Nikolaisen, Friseurmeister und Friseurunternehmer aus Hamburg und ich begrüße euch zur 7. Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist der Präsident von Interco für Deutschland, Markus Herrmann. Also die letzten zwei Wochen, das muss ich ganz ehrlich sagen, die waren unglaublich ereignisreich. Sie waren auch ein Stück weit herausfordernd, aber ich habe mich natürlich darüber gefreut. Weil die letzte Folge, die Folge 006 mit meinem Gast Axel Meininghaus, wo ich mit Axel gesprochen habe über die unterschiedlichen Wege, wie man in den Friseurberuf kommen kann, die hat für unglaublich viel Interesse gesorgt. Und auch viel Feedback habe ich erhalten, hat auch Axel erhalten. Und die Folge hat jetzt auch einen neuen Rekord aufgestellt, denn diese Folge, ich konnte es gar nicht glauben, als ich mir das gerade angeguckt habe, aber die Folge mit Axel Meininghaus, Folge 006, ganz ehrlich jetzt, wurde innerhalb von 14 Tagen etwas über 1000 Mal downgeloadet und gehört. Und dabei ist noch nicht mal die Zahl von Spotify berücksichtigt, weil ich weiß, viele von euch hören diesen Podcast auch über Spotify, ist auch absolut okay, aber diese Downloadzahlen sind da noch nicht mal mit berücksichtigt bei Spotify, sondern das ist nur für die normalen Podcast-Apps. Also das ist wirklich eine ganz tolle Zahl. Und ich habe ja auch gesehen in den letzten 14 Tagen, dass diverse ältere Folgen auch noch jetzt im Nachhinein gedownloadet worden sind und runtergeladen worden sind, gehört worden sind. Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass wir viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen haben. Und euch allen möchte ich natürlich willkommen heißen, vielen Dank sagen für euer Interesse. Und ich hoffe, es bleibt jetzt nicht nur bei ein oder zwei Folgen, sondern ich hoffe, ihr abonniert diesen Podcast, wie viele andere Friseure auch schon, so dass ihr alle 14 Tage dann keine Folge mehr verpasst. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf diese Folge hier, auf die Folge 7 mit einem ja wirklich sehr besonderen Gast, nämlich mit dem Präsidenten von Interco für Deutschland, Markus Herrmann. Und ja, also ich habe richtig Bock jetzt auf diese neue Folge und möchte natürlich einen kühlen Kopf bewahren. Und deswegen habe ich mir gerade aus dem Kühlschrank geholt, mein Podcast-Getränk heute, ein ganz kühles Getränk. Ein Getränk, das die meisten von euch kennen, aber jetzt gar kein Witz, ich habe es noch nie getrunken. Ihr seid jetzt dabei, wenn ich das gleich zum allerersten Mal trinke. Ich habe nämlich in der Hand hier gerade einen Almdudler. Das Original steht da drauf. Almdudler, das Original. Ich komme aus Hamburg, ich lebe nicht in den Alpen und ich bin auch kein Skifahrer und deswegen höchstwahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen habe ich noch nie einen Almdudler getrunken und ich bin jetzt mal echt gespannt, weil ich weiß, es ist ja ein absolutes Kultgetränk, ne? Also ihr seid jetzt dabei, ne? Live, wenn ich jetzt, Moment. Naja, Alpenkräuterlimonade mit Kohlendioxid. Jetzt mal ganz ehrlich, das haut mich jetzt nicht um. So, ich weiß, meine Frau ist ein riesen Fan vom Almdudler und ich gehe mal davon aus, wenn man so aus den Alpen kommt, höchstwahrscheinlich, das ist so das Heimatgetränk, ne? Dann liebt man das natürlich auch. Oder wenn man dort in den Alpen die schöne Zeiten verbracht hat, Urlaube zum Beispiel, und das dann immer dann den Geschmack des Almdudlers dann verbindet mit diesen schönen Erinnerungen, dann kann ich das auch verstehen, dass einem das gut gefällt. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Das war jetzt so, naja, in Ordnung, ist jetzt nicht schlecht. Aber naja, wie kann man mit so einem durchschnittlichen Geschmack so viel Erfolg haben? Das ist ja verrückt, ne? Das ist ja echt verrückt, aber gut, egal. So, es soll nicht mein Problem sein, ich konzentriere mich jetzt voll auf die neue Podcast-Folge und ich hoffe, ihr tut es auch, habt auch euer Getränk jetzt am Start und dann lasst uns mal loslegen mit der 7. Folge von Nun mal deutlich, fast live aus Hamburg. Es ist schon ein paar Wochen her, da hatte ich ein sehr spannendes Abendessen mit einem Mann, der wirklich sehr, sehr gut vernetzt ist in dieser Branche. Den müsste ich eigentlich auch mal einladen hier in diesem Podcast. Mal ganz ehrlich, ja, gute Idee. Ja, dann brauche ich ihn nicht mehr so heimlich tun. Der ist wirklich sehr gut vernetzt. Er ist kein Friseurmeister und er hat auch kein Friseurunternehmen. Er kommt also aus einem anderen Bereich in diese Branche rein. Aber der hat wirklich einen unglaublich guten Blick auf unsere Branche. Und der hat mir bei diesem Abendessen gesagt, dass er davon ausgeht, dass in den nächsten 5 Jahren, und das ist ja ein relativ überschaubarer Zeitraum, mindestens 15.000 Salons schließen werden. Und als ich ihn fragte, wie er auf diese These kommt, da hat er natürlich mehrere Gründe genannt, wie zum Beispiel keine Nachfolgeregelung und. Aber natürlich, neben vielen Gründen, die es gibt, war natürlich da der Hauptgrund Fachkräftemangel. Ist ja klar, ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Fachkräftemangel. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe ich gedacht, ja Mensch, das ist ja mittlerweile schon so weit, ne, dass tatsächlich einige Salons schließen müssen, weil sie keine Mitarbeiter mehr bekommen. Das war mein Gedanke vor ein paar Wochen. In dieser Woche, muss ich euch sagen, habe ich wieder an dieses Gespräch gedacht und habe gedacht, vielleicht habe ich auch die falschen Schlüsse gezogen. Vielleicht müssen in Zukunft oder in nahbarer, absehbarer Zukunft Friseursalons schließen, weil sie neue Mitarbeiter bekommen haben. Klingt jetzt im ersten Moment vielleicht bekloppt, aber denkt mal kurz drüber nach. Das, was ich in den letzten Wochen gehört habe von so vielen Kollegen, wenn sie Bewerbungsgespräche geführt haben, das ist der absolute Wahnsinn. Der totale Höhepunkt war jetzt am Wochenende, als mir ein Freund erzählt hat, dass sich bei ihm eine Friseurmeisterin vorgestellt hat. Und sie hat in diesem ersten Bewerbungsgespräch gesagt, sie möchte 2.800 € verdienen und sie möchte nicht kritisiert werden. Ehrlich jetzt, kein Witz. Ich möchte 2.800 € verdienen, ich möchte nicht kritisiert werden. Er war ein bisschen überrascht, guckte nochmal in ihre Vita und hat dann gesehen, die hat eine Friseurausbildung gemacht, danach sofort den Meisterbrief gemacht. Also das heißt, vor ihm saß eine Frau ohne Berufserfahrung, aber mit dem Wunsch, 2.800 € zu verdienen und bitte auch nicht kritisiert zu werden. Ja, Freunde, was ist da los in der Branche? Ich meine, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich habe andere Beispiele auch gehört, die in eine ähnliche Richtung gingen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Druck bei so einigen Selbstständigen so hoch ist, dass wenn solche Forderungen kommen, die eigentlich völlig überzogen sind, dass es einige gibt, die sich so in einer Zwangssituation befinden, die dann dem dennoch zustimmen und sagen, okay, mache ich. Ja, und ja, ich meine, wir wissen alle, wohin das in den allermeisten Fällen führen muss. Nämlich zu Frust und zu einem noch größeren Druck und eventuell dann auch sogar schlimmstenfalls zu einer Aufgabe des Salons mit allen unangenehmen Nebeneffekten, die dann dazugehören. Deswegen möchte ich allen selbstständigen ich mach's mal anders. Allen Angestellten, die diesen Podcast hören, möchte ich sagen, es ist super, wenn ihr wisst, wie wertvoll ihr seid. Und das hilft auch dieser Branche, endlich mal aus diesem miesen Image zu kommen. Aber neben jedem Selbstbewusstsein, das ich großartig finde, gehört aber auch ein Sinn für Realität. Ja, und wenn ihr überforderte Forderungen stellt, dann kann es nur schlecht ausgehen. Entweder sie werden mit Nein beantwortet, dann seid ihr enttäuscht, oder sie werden mit Ja beantwortet, führt dann aber in der Regel dazu, dass das Unternehmen, in dem ihr dann arbeitet, noch größere Probleme bekommt. Also es kann dann keinen Gewinner geben. Und allen zuhörenden Selbstständigen möchte ich sagen, bitte bleibt cool bei allem Druck. Und ich weiß, das ist jetzt einfach zu sagen und sehr schwer manchmal auszuhalten im Tagesverlauf. Aber bei allen Dingen, die wir machen, es muss immer seriös sein und es muss immer kalkuliert werden. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und ich glaube auch, sich dessen bewusst zu machen, ist ganz wichtig. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der mir mal berichten möchte, was er oder sie denn in den letzten Wochen erlebt hat zum Thema Bewerbung. Entweder ihr habt euch irgendwo beworben und das war irgendwie eine Katastrophe, oder ihr hattet Bewerber und könnt ähnliche Dinge berichten. Wenn ihr wollt, mir da mal ein paar Informationen zu geben, dann würde ich mich darüber total freuen. Benutzt bitte die E-Mail-Adresse podcast@nunmaldeutlich.de. Da kann nur ich reingucken. Also diese E-Mails finden wirklich nur mich, ist versprochen. Und ja, vielleicht gibt es ja, weil dieses Thema ist so allgegenwärtig bei uns allen, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der so eine spannende Geschichte zu berichten hat, dass ich sie oder ihn dann vielleicht mal hier auch ins Podcast-Studio einlade und wir mal über dieses Thema Bewerbung mal sprechen. Egal, ob aus Blickwinkel eines Suchenden suchenden Friseurs oder eines suchenden Selbstständigen. Das würde mich mal interessieren. Also podcast@nunmaldeutlich.de, wenn ihr da etwas zu berichten habt. Da würde ich mich wirklich, wirklich freuen. Als ich mich entschied, dass der Nun mal deutlich Podcast einen dreistelligen Nummerncode bekommt, da wusste ich schon, in der 7. Folge muss ich mir eine echte Persönlichkeit einladen, denn da erleben wir dann ja diesen legendären Code 007. Und ich habe mir einen ausgesucht und der hat nicht nur sofort Ja gesagt, sondern der ist auch sofort ins Hamburger Podcast-Studio gekommen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, denn er lebt in Ravensburg und Ravensburg ist so ziemlich weit weg hier von Hamburg. Und er ist aber dieser Einladung gefolgt und wir haben vor wenigen Tagen ein bisschen miteinander sprechen können und haben uns ausgetauscht über das Interkulturfestival in Berlin und auch über die Welt der Interkultur, sowohl Deutschland als auch weltweit. Und er ist da natürlich ein perfekter Ansprechpartner für mich, denn er ist kein geringerer als der Präsident von Interkultur Deutschland. Ihr wisst es, heute bei mir zu Gast ist Markus Herrmann. Markus ist ziemlich bekannt in unserer Branche, Markus ist ziemlich beliebt in unserer Branche, aber was die wenigsten wissen, Markus ist ja nicht als Präsident von Interkultur Deutschland zur Welt gekommen. Ja, also wer kennt eigentlich die berufliche Vita, den Lebenslauf von Markus Herrmann? Und ich glaube, das Wissen darüber haben gar nicht so viele. Weder Friseure im Allgemeinen, noch auch Interkultur-Mitglieder im Speziellen. Und deswegen möchte ich diese Chance nutzen, euch mal in kurzen Stichworten mal den Lebenslauf von Markus Herrmann zu schildern. Markus ist nicht wie ich oder wie die meisten von euch in einem Friseursalon in diesem Beruf gestartet, sondern der hat es ein bisschen cleverer angestellt. Der verbrachte nämlich das erste Jahr seiner Ausbildung in der Friseurschule von Günther Ammann in Lörrach. Und die Friseurschule Ammann und Bohn, die gibt es ja heute noch, genießt heute wie damals einen exzellenten Ruf. Und da natürlich in den Beruf zu starten, ist natürlich nicht so ganz unclever, würde ich sagen. Und dort hat er auch den Kontakt zu dieser Welt des Preisfrisierens und der Wettbewerbe bekommen. Sollte etwas später in seinem Berufsleben dann noch ein wichtiger Punkt in seinem Berufsleben sein. Auf jeden Fall erstmal die Ausbildung gemacht, danach verschiedene Haarschneideschulen in Deutschland und in London besucht. Heute noch für ihn echte Leuchttürme, die Allen School und die Sassoon Academy. Und dann ja, stand sein Entschluss fest, genau in dieser Szene der Preisfriseure stärker involviert zu werden. Und er wechselte dann nach Ravensburg zu Wernfried Stemmer, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Trainer zur damaligen Zeit im Wettbewerbsbereich. Und ja, dieses Engagement sollte sich auszahlen. Markus Herrmann gewann verschiedene Meisterschaften. Er wurde deutscher Juniorenmeister und er wurde Landesmeister in Baden-Württemberg und bekam relativ viele Titel. Und das Ganze immer mit voller Unterstützung seiner Eltern, denn Markus' Eltern, beide Elternteile, Vater und Mutter, beide sehr engagierte Friseure, die ihm natürlich dann auch den nötigen Halt gegeben haben. 1984 startete er dann auch weiter auf den Bühnen zu arbeiten, aber nicht mehr im Preisfrisieren, sondern dann für die Haarkosmetikindustrie, was er bis heute macht. 1990 eröffnete er seinen ersten eigenen Salon. 1998 wurde dann der zweite Salon eröffnet, gemeinsam mit seiner Frau Simone. Und wenn man mich fragt, Markus hat höchstwahrscheinlich sehr viele richtige Entscheidungen in seinem Leben gefällt. Die wichtigste war, Simone zu heiraten, denn die beiden sind ein unglaublich tolles Paar und Simone Herrmann ist ein ganz wunderbarer Mensch. Auch sein Engagement bei den Interkulturen wurde dann größer und von 2002 an bis 2005 wurde er dann zum Fashion Director von Interkultur Deutschland gewählt. Und in dieser Rolle erlebte er wirklich viele herausragende Highlights. Er frisierte auf den Weltkongressen in Tokio und Rio de Janeiro. Aber er war auch in Friseurshows in unterschiedlichen Ländern und Kontinenten sehr engagiert, unter anderem in Vancouver oder bei der Eröffnungsshow auf der Hair Brazil in Sao Paulo. Also der Weg von Markus Herrmann ging schnell sehr auch in den internationalen Bereich. Und 2005 wurde er dann gewählt, hoffentlich einer der größten Highlights in seinem beruflichen Leben bis jetzt, wurde er dann gewählt zum Präsidenten von Interkultur Deutschland. Und in dieser Funktion habe ich ihn eingeladen und in dieser Funktion möchte ich mit ihm jetzt sprechen über das Intercover Festival in Essen, welches ja im November stattfindet, aber auch über die Welt der Intercover in Deutschland und auch weltweit, also in unserer Sprache mondial. Das Ganze ist passiert hier vor wenigen Tagen im Podcast Loft und ich freue mich jetzt, dass ihr dabei sein könnt. Herzlich willkommen im Hamburger Podcast Loft, Intercover-Präsident Markus Herrmann.
Hallo Lars.
Markus, du hier als Präsident der Intercover bei der James Bond Folge, besser geht's ja eigentlich gar nicht.
Und das in Hamburg.
Und das auch noch in Hamburg. Wobei James Bond, ich wollte gerade sagen, der kommt ja gar nicht aus Hamburg, aber der hat schon mal in Hamburg gedreht. Es gab schon mal eine Szene, die war im Hamburger Flughafen.
Ja, also bei uns am Bodensee auch schon in Bregenz auf den Festspielen und dann die Verfolgungsfahrten durch die Alpen.
Richtig.
War bei mir in der Nachbarschaft. Also ja. Nord-Süd-Gefälle ist eindeutig da.
Also, aber wir kommen beide aus Bond-Orten. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht.
Bitte.
Bist du denn auch Bond-affin?
Ja, sehr. Also ich glaube, ich habe jeden Film 3 bis 4 Mal gesehen und bin echter Fan. Ich mag Actionfilme insgesamt und ja, Bond ist natürlich ein Klassiker, den muss man kennen.
Kennen sowieso, man muss ihn ja nicht unbedingt lieben, aber ich liebe auch Bond. Was ist denn dein Lieblingsfilm, dein Lieblingsbond?
Mein Lieblingsbond-Darsteller ist, ja, wer wohl.
Das Original gehe ich von
Original.
Aus.
Das Original, the one and the own. Und ja, mein Lieblingsfilm ist Feuerball.
Das war, ja, auch mit John Connery.
Mit John
relativ
Connery, genau.
Einer der ersten, wo sie irgendwie eine halbe Stunde sich unter Wasser bekriegt haben, war
ja,
das so?
Ja, als Unterwasser-Fan und Taucher liebt man natürlich solche Filme, weil man weiß, wie aufwendig sowas ist. Und das ist der größte Unterwasserfilm, den ich bis jetzt je gesehen habe. Und ja, macht einfach Spaß. Und ist unterhaltend, natürlich, klar.
Ja. Es ist schon lässig. Ich muss sagen, wenn man mich fragen würde, wer mein Lieblingsbond ist...
Welches wäre dein Lieblingsbond und dein Lieblingsfilm?
Ja, genau. Also das Original ist John Connery, ist richtig. Ich bin groß geworden mit Roger Moore, muss ich sagen. Mhm. Hab natürlich auch Sympathien für Roger Moore. Allerdings, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für den besten Bond, dann würde ich tatsächlich sagen, ist Daniel Craig. Weil den wollte ich doof finden, als ich hörte, dass Daniel Craig der neue James Bond Darsteller wird. Da bin ich ausgerastet, fand ich total daneben. Und dann bin ich ins Kino und alle James Bond Filme in den letzten 30 Jahren habe ich mir immer im Kino angeguckt am ersten Tag. So eine kleine Tradition in meinem Freundeskreis und mit ein paar Freunden. Und da natürlich auch Donnerstagabend 20 Uhr Vorstellung, ne? Und der Nico Leisen geht ins Kino und ich wollte den so bescheuert finden, den Daniel Craig. Was für eine Niete. So, und dann kam gleich diese erste Szene auf der Baustelle. Mit dieser Verfolgungsjagd. Und der kleine Lars sitzt da im Kino und denkt, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja ganz toll. Und dann zeigt er auch so tolle Gefühle und Momente vor auch dieser ganz tollen Frau, die ich auch ganz super fand. So, und dann kommt auch noch meine absolute Lieblingsszene von allen Bond-Szenen, die es auf dieser Welt gab, als er da gefoltert worden ist, nackt auf dem Stuhl mit der Peitsche unten. Du weißt,
ja,
wo er da...
ich spür's förmlich.
Ja, wir alle haben es gespürt und die Männer haben das recht. Und als dann dieser Bösewicht, der ja auch Blut weint, alleine das ist ja auch schon mal sehr geil, ne? Der weint Blut, als der ihn fragte, was er dazu zu sagen hat, dass er hier so gefoltert wird, da hat er nur gefragt, da hat Bond geantwortet, ich habe da so ein Jucken. Und dann hat er ja richtig mit der Peitsche noch einmal einbekommen und Bond schreit auf und sagt, weiter rechts. Das war für mich, wo ich gesagt habe, alles klar, ab dieser Sekunde war Daniel Craig für mich der beste Bond, ist bis heute geblieben. Sensationell.
Ja, also ist echt gelungen, dein Kinobesuch, dass du ihn doof finden wolltest und jetzt so begeistert bist von ihm. Ne?
Oder?
Wir erleben ja noch mal mindestens einen Bond.
Ja, ich glaube, es ist wirklich jetzt auch sein letzter. Aber die Brokkolis, also die Produzenten, die haben echt einen Glücksgriff gehabt. Nicht nur mit James Bond, sondern auch mit den Drehbuchautoren, weil... Du musstest diesen Bond auch in eine neue Zeit bringen, ne? Weil dieser alte, Sean Connery, Roger Moore und so weiter, ist ja aus der heutigen Zeit, Hashtag MeToo-Debatte und so, viel zu machohaft.
Ja.
Ne? Und irgendwie diesen Bond, seine Würde, auch seine Lässigkeit zu behalten und dennoch in eine moderne Zeit zu führen, das finde ich, ist denen echt gut gelungen.
Ja, ein gutes Händchen. Mit den ganzen Drehbuchautoren und natürlich auch mit den Schauspielern. Ich meine, es ist immer erstklassig besetzt.
Ja, immer absolut. Top.
Erstklassig Besetzung ist nun mal eine Bank.
Das stimmt. Das ist ja ähnlich wie beim Intercoupeur vorstellen. Der ist auch erstklassig besetzt.
Ja klar, eben. Jetzt, wo du sagst.
mit dir als Präsidenten.
Und mit dir als Vorstand.
Genau, ich wollte gerade sagen, zur Transparenz gehört natürlich, dass wir beide uns schon lange kennen und ich auch schon sehr lange mit dir im Vorstand zusammenarbeiten darf. Ich glaube, ich war sogar eher da als du.
Du
oder?
Warst viel früher da.
Ich war viel früher da.
Bist ja Dienstältester im Vorstand.
Ja, ich hoffe, man sieht das nicht jeden
Tag. Nein, das ist ja ohne Bild, glaube ich, im Moment.
Ja, dieser Podcast sowieso. Es gibt ja auch einen Grund, warum das kein Videopodcast ist. Ne? So, aber du bist Präsident seit 2005 und hast uns ja so ungefähr nach 10 Jahren, nachdem du Präsident warst, so im Jahr 2015, 2016, mit auf eine Reise genommen, dass du gesagt hast, wir wollen weiterhin zu unseren Traditionen stehen, aber auch wir müssen uns verändern. Nicht nur James Bond verändert sich, sondern auch wir müssen uns verändern. Wir müssen auch mal gucken, wo stehen wir eigentlich heute? Sind es noch die Werte, die unsere Gründungsväter hatten, auch noch, sind es auch die Werte, die uns auch heute tragen? Oder müssen wir uns eventuell dann neu aufstellen? Und das war ja ein langer Prozess. Und der dazu geführt hat, dass wir tatsächlich uns zu neuen Werten bekannt haben. Kannst du noch mal versuchen zu erklären, auch, es hören sich ja einige Interco-Filmmitglieder natürlich jetzt zu, aber es hören sich auch einige, wir haben sicher einige Hörerinnen und Hörer, die mit Verband und mit Interco-Film eigentlich nicht so viel am Hut haben. Kannst du nochmal erzählen, warum sind wir auf diese Reise gegangen? Warum war dir das wichtig?
Also es war nicht nur mir wichtig, sondern ich glaube, das war eine einstimmige Meinung auch des Gesamtvorstandes, einfach mal zu überdenken, einer Vereinigung, die im Jahre 1925 hier in Hamburg gegründet wurde, entsprechend in die Zeit, in eine neue Zeit zu bringen, in die Zukunft mit zu begleiten und einfach die Überlegung, sind die Werte, die wir heute noch haben, die Werte, die wir für die Zukunft brauchen? Und dieser Prozess war für uns enorm wichtig, um zu schauen, okay, die Wichtigkeit der Freundschaft, die Wichtigkeit des Zusammenseins, diese langen Jahre, die wir schon hinter uns hatten, die nicht unbedingt zu negieren oder zu sagen, das war schlecht. Nein, einfach neu aufzuladen und auch für neue interessierte Friseure und zukünftige Mitglieder zu öffnen und die Werte mit anspruchsvoll, gemeinschaftlich und inspirierend. Die haben uns natürlich da einen neuen Weg aufgezeigt, den wir, und du warst ja mit in diesem Prozess mit eng verbunden und drin, ich glaube, die passen diese drei Werte extrem gut auf die Neuzeit und stellen uns gleichzeitig natürlich auch wieder jede Woche, jeden Monat bei jeder Vorstandssitzung vor der Herausforderung zu überdenken, passt das, was wir tun, zu diesen drei Werten. Und es war ein schöner Prozess, der ja aufwühlend war für uns, weil natürlich das Gelebte, das Traditionelle immer sehr bequem ist, das Copy und Paste zu machen, mit was die Veranstaltungen angeht und plötzlich zu überlegen, okay, ist das eigentlich alles noch so richtig, was wir bisher gemacht haben oder möchten wir es in Zukunft anders tun?
Ja, du hast gerade Copy und Paste gesagt. Das ist ja auch diese Schwierigkeit, die wir in dem Vorstand hatten, dass wir zumindest das Gefühl haben, dass die meisten unserer aktiven Mitglieder das eigentlich gut fanden, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Und für die war eigentlich Copy and Paste eigentlich super. Und dann zu sagen, nee, wir wollen eigentlich mal einen anderen, einen neuen Weg gehen, ohne diese wertvollen Menschen und diese wertvollen Mitglieder vom Kopf zu stoßen, sondern sie müssen mitgenommen werden. Aber wir müssen uns auch öffnen für andere Dinge. Das ist halt das war wirklich anspruchsvoll. Und ist es ja auch weiterhin. Du hast es ja gerade eben gesagt, dass uns das immer noch begleitet. Jetzt vor kurzem in Leipzig, als wir eine Vorstandssitzung hatten, war das ja auch wieder noch ein Thema, nicht? Also, was passt zu anspruchsvoll, gemeinschaftlich und Inspiration.
Ja, ich glaube auch, das wird nicht irgendwo ein Ende finden oder einen Abschluss haben. Da ist der Weg das Ziel. Denn jeden Tag überlegen wir natürlich von Neuem, was können wir tun, was hilft unseren Mitgliedern und nehmen diese drei Werte natürlich für uns als Leitplanken, um zu schauen, bewegen wir uns darin? Ist es noch unser Leitmotiv? Und gleichzeitig bedeutet es natürlich, wie du schon richtig sagst, die Mitglieder und die langjährigen Mitglieder auch mitzunehmen und zu motivieren und zu sagen, schau her, wir tun was für die Zukunft. Und da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg, aber der Weg ist das Ziel. Das wird nicht zu Ende sein. Das werden wir die nächsten Jahre und solange man Werte hat, um die man sich bemüht, natürlich das Ziel sein.
Du bist als deutscher Präsident ja auch international aktiv. Du vertrittst uns auch in Paris. Das ist der Hauptsitz von Intergouffure Mondial, also der Zentrale, das Herz von Intergouffure.
Wie bitte?
Das Headquarter. Ja, das Headquarter, genau. Erlebst du diese Auseinandersetzung mit, wir müssen uns eventuell mal hinterfragen, sind wir noch so richtig unterwegs und brauchen wir neue Werte? Es hätte ja auch sein können, dass wir auch zu dem Ergebnis gekommen sind, nee, brauchen wir nicht. Auch das wäre ja legitim gewesen. Gibt es so etwas in anderen Ländern auch?
Unterschiedliche Länder agieren da völlig unterschiedlich. Und sagen wir so, als Intergouffure Deutschland, als die größte, stärkste Sektion, Deutschland ist als Sektion dort benannt, hat natürlich da auch sehr häufig eine Vorreiterstellung. Gleichzeitig haben natürlich südliche Länder, jetzt wenn ich nach Brasilien komme, die haben ganz andere Bedürfniswelten wie wir. Dort ist das Thema Glamour, da ist das Thema Frisuren und Galashows und solche Sachen viel wichtiger wie jetzt für uns. Mhm. Und deswegen kann man es nicht so sagen. Aber gleichzeitig haben die tolle Ideen, wie sie ihre Mitglieder nach vorne bringen. Und in Paris wird das natürlich dann auch ausgetauscht. Da ist man zusammen, hat ein riesen Forum und man kann dort Ideen auch mitnehmen. Also da ist insgesamt sehr viel unterwegs. Nicht mit den gleichen Werten, die wir in Deutschland leben. Nee, aber
das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, weil, wie du es gerade gesagt hast, es muss zu jedem Land passen. Genau. Es gibt unterschiedliche Erwartungshaltungen und Bedürfnisse. Aber was mich mal jetzt interessiert hätte, weil darüber hatten wir beide uns noch gar nicht unterhalten, war dieser Prozess, den wir in Deutschland gemacht haben, eventuell auch inspirierend für andere Länder, dass sie gesagt haben, Mensch, lasst uns mal hinterfragen, ob wir da richtig unterwegs sind oder nicht. Und wenn du dann sagst, so die brasilianischen Mitglieder haben gesagt, ja, wir sind super unterwegs, weil es gefällt uns gerade so gut, wie wir es machen, ist das ja auch eine tolle Antwort. Aber ich glaube, es ist immer mal wichtig, mal kurz sich zu hinterfragen, wo stehen wir eigentlich gerade?
Ja, also das wird schon getan, dass wenn jedes Land präsentiert so die Neuigkeiten aus den einzelnen Ländern. Und das wird natürlich dann auch in der Form diskutiert oder hinterfragt. Und Deutschland als eines der Gründungsmitglieder oder Gründungsländer der Intergouffure ist natürlich auch immer ein bisschen ein Aushängeschild als stärkste, größte Sektion, die sehr gut strukturiert ist, die sehr aktiv ist. Und natürlich sind die interessiert. Gleichzeitig gibt es natürlich international da auch gewisse sprachliche Barrieren, um das so in die Tiefe zu erklären dort.
Naja, und du hast eventuell auch das Problem, dass das auch schnell umschlagen kann in eine gewisse Arroganz. Ne, ja, wenn man jetzt sagen kann, absolut, hier, wir als stärkste Sektion, ne, ihr müsst ihr jetzt auch so machen wie wir, das ist natürlich dann manchmal auch völlig
Quatsch. Eben. Aber wenn natürlich jetzt ein Land kommt, als Beispiel, was vor 2 Jahren war, Indien, die sind im Aufbau befindlich und haben natürlich dort Strukturthemen, da bin ich natürlich hergegangen und habe mal unsere Organisationsstruktur, mal die ganzen Dinge, die wir haben, mal übersetzt und habe es nach Indien geschickt, weil die darum gebeten haben und die waren dankbar und so läuft es eben auch gerade mit meinen Freundinnen in Brasilien, wo ich da immer wieder mal selbst dort sein darf und die fragen an, Mensch, wie macht ihr das und wie läuft denn das, wie macht ihr das mit der Foundation Guillaume, mit unserer Jugendtruppe, weil das ist das, was natürlich interessiert und deswegen glaube ich nicht, dass es dann, wenn eine Nachfrage ist, arrogant wirkt. Und das ist natürlich immer das Thema, wenn man zu häufig sagt, wie toll was ist, dann.
Aber wo ich dir gerade so zugehört habe, das finde ich so toll. Wir erleben das ja in der globalen Welt, in der Politik, dass man das Gefühl hat, dass zumindest Teile der Gesellschaft sich immer mehr eher abgrenzen, die wieder ihre eigenen Grenzen haben wollen, die mit anderen Kulturen weniger zu tun haben wollen. Ich meine, ne, da gibt es ja 1000 Beispiele. Ja, es gibt ja auch genügend Länder mittlerweile, die auch Staatsoberhäupter haben, die so ticken. Und das ist gerade, wo du das so gesagt hast, mit Indien und Brasilien, so, das finde ich eigentlich toll. Es ist doch ganz wertvoll, dass Intergouffure keine deutsche Vereinigung ist, sondern dass es eine internationale Vereinigung ist. Das macht es sicher komplizierter und schwieriger und vielleicht auch ein Stück weit träger, weil du erstmal alle mit am Boot nehmen musst, um den gemeinsamen kleinsten Nenner zu finden. Aber das ist es doch auch, was das Leben ausmacht, was auch unsere Branche, die international ist, die Beauty-Schönheitsbranche, das ist doch das, wo eigentlich auch das Herz schlägt.
Ja, und wer mal diese Internationalität, ob das jetzt bei unseren jährlichen Meetings und Kongressen in Paris erlebt oder erst recht bei unseren Weltkongressen, der weiß letztendlich, dass da keine Sprache, keine politische Richtung, keine Glaubenszugehörigkeit,
keine Religion,
egal was, spielt da überhaupt keine Rolle. Wir sprechen Haare, wir sprechen die Emotionalität von Haaren und tauschen uns aus mit Begeisterung. Und wer das miterlebt hat und dort Freundschaften schließt, ich meine, du warst ja selbst in deinen früheren Jahren als Friseur in Amerika und hast das erlebt. Und,
ja, auch über Intercoiffeur ein Jahr lang in Philadelphia, New York.
Eben, oder wer mal auf einem Weltkongress in beispielsweise in Rio war und am Abend, wo die Junior Stage war, das heißt, wo unsere jungen Foundation Guillaume exklusiv auf dem Zuckerhut, der war gesperrt für uns, auf dem Zuckerhut in Rio frisiert haben und den Abend Gala, einen Partyabend hatten. Und unter uns liegt Rio zu Füßen. Das ist irre. Das kriegst du sonst nie geboten. Also money can't buy. Also das kannst du nicht bezahlen, sowas. Und diese Erlebnisse, die nimmst du mit. Und wenn du nach Paris kommst, dann ist es einfach ein riesen Freundschaftstreffen. Natürlich ist man nicht mit jedem eng Freund, aber man tauscht sich aus, man hat Spaß miteinander und philosophiert und fachsimpelt und lernt. Und das ist das, was ich immer wieder mitnehme. Lernt auch von anderen Ländern. Wie dort Friseur-Business gemacht wird. Und wenn man dann nach Paris kommt und sagt, naja, okay, man hat zwei Geschäfte mit, keine Ahnung, 15, 16, 17 Mitarbeitern, dann bist du in Deutschland ja schon ein Unternehmer. Ja, dort bist du Kleinstunternehmer, weil du hast dort Geschäftsleute, die haben in einem Laden 200 Leute.
Ja, weil die Kulturen anders sind.
Ja, also völlig anders.
Ich weiß noch genau, dass meine Eltern mir mal eine Dame vorgestellt haben, eine Japanerin aus Tokio.
Misako Tanaka.
Genau. Da hat man gesagt, du Lars, pass mal auf, wie sollen wir ihr Unternehmen beschreiben? Also die hat eine Friseurschule in Tokio und nach dieser Friseurschule ist eine U-Bahn-Station benannt.
Ja.
Und dann sagst du, was? Ja. Was nach der Friseurschule? Du sagst, solche Dimensionen gibt es auch.
Und die Friseurschule ist nicht so ganz klein.
Ach, ach.
1800 Studenten jedes Jahr.
Ja, also es ist total verrückt. Wobei man sagen muss, es gibt ja auch Mitglieder, keine Ahnung, die haben auch nur zwei Mitarbeiter oder so. Ne? Also es gibt ja nicht nur groß und klein, man kann sich alles angucken. Ich denke, weil ich manchmal so gefragt werde als Intercoiffeur, wobei das sollte jetzt hier keine Intercoiffeur-Werbeveranstaltung sein. Wir kommen sofort zu unserem Festival. Aber diesen Gedanken erlaube ich mir jetzt noch, weil ich öfter mal gefragt werde, ja, was kostet denn so eine Mitgliedschaft und was habe ich denn davon? Und da denke ich jedes Mal, ich weiß, das klingt so abgedroschen, aber gerade bei so einer Vereinigung wie Intercoiffeur ist es tatsächlich so, du kriegst so viel zurück, wenn du dich ein bisschen engagierst. Wenn du in deiner Stadt, du musst ja dich nicht jeden Monat treffen, aber wenn du in deiner Stadt ein paar Mal und in deiner Region ein paar Mal dabei bist, wenn du auf so ein deutsches Festival gehst und natürlich auch zur Mondial Performance, zur Night of the Stars in Paris oder zu einem Weltkongress und du an diesen Wochenenden einfach offen bist, auch für andere Menschen, möglichst viele Visitenkarten dabei hast, dich einfach austauscht und Kontakt pflegst, dann, wenn du das machst, ja, ich denke mal an Guido Paar, ne? Was hat der noch gesagt?
Für jedes Problem, was ich habe, hat irgendein Intercoiffeur darauf garantiert eine Lösung.
Ich muss, meine Aufgabe ist, diese Menschen zu finden.
Genau.
Richtig.
Ja, aber das kann ich nur unterstreichen. Das ist wirklich, der Mehrwert ist da. Ich muss ihn mir nur auch, muss ihn zulassen und muss ihn auch offen entgegennehmen. Ich muss halt dabei sein. Das ist es.
Ja, absolut. Bevor wir zum Festival kommen, eine Frage habe ich mir jetzt noch notiert, die würde ich auch gerne stellen, weil auch das ist etwas, mit dem ich öfter konfrontiert werde, gerade in der letzten Zeit, wo wir merken, ich hatte ja alleine in der letzten Folge, du hast es gehört mit Axel Meininghaus, das Thema, was für ein Flickenteppich wir manchmal in der Verbandspolitik, in der Branchenpolitik haben und da wird dann oftmals gesagt, warum ist Intercoiffeur nicht politischer? Ne? Warum engagiert ihr euch nicht politisch? Das wäre doch etwas, was diese Branche benötigt. Und bisher waren wir, du als Präsident und wir auch im Vorstand, da stehen wir doch immer ein bisschen sehr auf der Bremse. Kannst du noch mal erklären, warum das so ist und wie ist so der aktuelle Stand? Wie denkst du darüber?
Ja, ich sehe im Moment natürlich einen Markt extrem im Wandel. Genau, gerade die letzten 4 Jahre, da tut sich so unendlich vieles. Und bis vor einiger Zeit war ich der Ansicht, dass es nicht unsere Baustelle ist, sich politisch zu engagieren. Natürlich haben wir unsere eigene persönliche Meinung, das ist klar. Aber ja, ich denke auch, der Gedanke hierzu ist Working in Process. Und ob das in Zukunft noch so sein wird und so sein kann, dass wir als Vereinigung, die sicherlich mit den tollen Friseuren und vielen tollen Friseuren in Deutschland zusammenarbeitet, das noch so weitermachen wollen, weiß ich nicht. Ob wir nicht mal unsere Meinung artikulieren können und vielleicht versuchen, einen Lösungsweg oder einen Lösungsweg mitgestalten, da bin ich mir nicht sicher. Und das ist nicht allein meine Entscheidung, sondern das ist natürlich Entscheidung des Vorstandes in erster Linie. Und natürlich auch hören wir die Stimmen aus unserer Mitgliedschaft, von unseren Mitgliedern. Und ja, ich glaube, es ist noch nichts abgeschlossen und noch nirgendwo ein Strich drunter. Und die Zukunft wird zeigen, wo wir hingehen, wo wir hin tendieren. Aber ich glaube, es wäre für mich persönlich schon an der Zeit, dass wir aktiv werden. In welcher Form, in welche Richtung auch immer.
Als politisch aktiver.
Politisch aktiver, ja, werden. Das hat aber nicht nur einfach eine Meinungsäußerung zu tun, sondern nicht einfach nur was zu sagen, sondern auch wirklich Handlung dahinter zu setzen. Und ich denke, da muss erstmal bei uns die Entscheidung getroffen werden, ob ja und dann auch in welche Richtung wir dort agieren.
Und hat natürlich auch viel mit der Meinung unserer Mitglieder zu,
genau,
tun. Und die treffen wir ja jetzt bald, jo, im November. Und damit haben wir die Brücke geschlagen.
Ein perfekter Übergang. War ganz elegant, ja.
Ne, zu unserem Festival. Denn ja, 2017 haben wir das erste Interkulturfestival gefeiert in Berlin. In den Shownotes findet ihr auch nochmal einen Link für das YouTube-Video. So 3 Minuten eine Inspiration. Was ist da in Berlin gelaufen? Für alle diejenigen von euch, die das interessiert. Ja, und jetzt sind wir kurz vor dem zweiten Festival. Die Türen sind jetzt geöffnet, um sich anzumelden. Da kommen wir am Ende unseres Gespräches nochmal darauf zurück, wie das funktioniert und wie das geht. Aber erklär uns doch mal zu Beginn, wenn wir darüber jetzt sprechen. Wir haben jetzt jahrzehntelang immer Interkulturkongresse gehabt. Jetzt heißt es auf einmal Festival. Was soll das?
Ja, ich denke, zum Kongress, der früher war, der sehr gesetzt war, der sehr traditionell war, haben wir im Zuge dessen, dass wir uns jetzt von den Werten her in Richtung anspruchsvoll inspirieren und gemeinschaftlich neu ausgerichtet haben, brauchten wir auch eine neue Aussage zum Thema, wie wir uns treffen. Und ein Festival ist natürlich etwas viel Lebendigeres, viel Aktiveres. Hm. Du warst ja hier auch in Hamburg beim...
Stimmt, bei dem Online-Marketing-Rockstar-Festival.
Genau.
Stimmt.
Eben, und das war ja, sage ich mal, auch, ja, so der Aufhänger, ja, darauf. Und
das schön, dass ich dich jetzt gerade gefragt habe. Das stimmt.
Die
Idee habe ich
damit.
Gar nicht schlecht.
Ja, ja.
Vielen Dank, dass du
manche Gedächtnislücken werden, ja, hier gefüllt.
Während einer Podcast-Aufnahme. Sehr gut.
Eben. Und wir sind natürlich immer für neue Ideen unterwegs und wir wollten einfach auch weg von der Frontalunterhaltung, von der Frontalbespaßung und wir möchten hin und eben auch interaktiver zu werden, moderner, offener, vielfältiger zu inspirieren. Und das haben wir mit dem Festival 2017 in Berlin natürlich auch ohne Eigenlob, aber glaube ich ganz gut hingekriegt. Und es war so das erste große Event, was wir auch unter den neuen 3 Markenwerten entsprechend ausgerichtet haben.
Ja, es war noch weit entfernt von perfekt. Ja. Ich erinnere mich nur an die Temperaturen in der Halle oder an das Geschirrgeklapper während des ersten Talks. Es gab natürlich immer noch mal so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, war vielleicht nicht ganz optimal, aber du musst, das kennt jeder, der sich selbstständig macht, du musst irgendwann den Laden aufmachen.
Genau.
Du musst ihn irgendwann öffnen und du musst deine ersten Kunden bedienen. Und nach einem Jahr wirst du höchstwahrscheinlich andere Abläufe in deinem Salon haben als in der ersten Woche. Und so ist das auch mit jeder Veranstaltung. Und deswegen haben wir gesagt, wir können jetzt auch noch 5 Jahre warten mit dem Festival. Es wird nie beim ersten Mal so richtig toll, sondern wir brauchen sicher ein paar Festivals, um uns richtig einzugrooven. Mhm. Und insofern muss ich auch sagen, war das unterm Strich doch ein Wochenende in Berlin, das bei vielen Teilnehmern schon Eindruck hinterlassen hat,
ja,
und schon prägenden, prägend war.
Ja, und es hat auch positiv überrascht. Ich denke gerade mit kleinen Randerscheinungen der Zimmertemperatur, oder der Zimmer war es ja nicht, die Hallentemperatur und das Geklirre der Tassen und Gläser. Aber wenn man so mal die Klammer setzt, muss man sagen, es ist sehr, sehr positiv gewesen. Ja. Es war pulsierend, es war neu, es war anders. Und auch gerade von unseren Freunden aus der Industrie, muss man sagen, wurde sie auch als solches gesehen. Sie waren extrem überrascht, was wir da als Vereinigung, die Mehrheit oder der Vorstand ja ausschließlich ehrenamtlich tätig ist, dort auf die Beine gestellt haben. Ja? Und das motiviert für die Zukunft. Und die anderen paar Kleinigkeiten, die Heizung wird diesmal eingeschaltet und die Gläser werden aus Papier sein. Nicht aus Plastik natürlich, sondern aus Papier. Ja. Nee, also da haben wir sicherlich unsere Lehren draus gezogen, aber für ein Erstlingswerk.
Genau, es wird immer mal wieder was passieren, aber ich fand auch, also das Feedback, das uns erreicht hat, war ja wirklich grandios. Ne? Genau. Und deswegen haben ja auch viele gedacht, gehe ich zumindest von aus, das nächste Festival 2019 findet wieder in Berlin statt, weil Hauptstadt, weil pulsierend, weil die Stadt mit 3 Millionen Menschen und so weiter. Und wir haben gesagt,
Nö.
Warum?
Genau. Also, ja, ich meine.
Weil Berlin ist gut zu erreichen für alle. Das und ist vielleicht auch eine attraktive Stadt, wo man einen Tag vorher oder einen Tag nachher noch bleiben kann, um zu shoppen.
Natürlich alles gute Totschlagargumente für andere Städte. Gleichzeitig haben wir natürlich auch etwas mit Tradition zu tun. Und eine Tradition ist in diesem Falle ja auch ein Teil des Festivalmottos. Und was ist denn traditioneller wie eine Industrieanlage, Zeche Zollverein in Essen? Was ja nicht nur aus einem Haus besteht, sondern ein riesen Komplex an Häusern und an Industrieanlagen ist, dorthin zu gehen, um diese Tradition auch in Form Räumlichkeit darzustellen. Und es wird, wie ich überzeugt bin, ein super Kongress, weil ich glaube, das, was wir schon beide wissen und vielleicht heute auch bekannt geben oder rauslassen dürfen und können, es wird eine tolle Location sein, die natürlich gerade diesen traditionellen Aspekt stark verkörpert und zeigt. Aber den werden wir natürlich dann mit dem Leben, was drin stattfinden wird, sehr modern und sehr frisch und inspirierend in den Inhalten natürlich aufladen.
Richtig, Markus, richtig. Außerdem, einer unserer Werte ist ja Inspiration. Und wenn wir jetzt immer in der gleichen Stadt bleiben würden, wäre das ja auch nicht inspirierend. Ja. Also insofern war ein Ortswechsel, den habe ich auch befürwortet. Im Laufe des Prozesses, des Gedankenprozesses, was ist der rote Faden für unser neues Festival, kam ja unser Motto dann bei uns allen in den Kopf, Tradition im Zeitalter von Big Data. Ja. Das ist ja das offizielle Motto, Tradition im Zeitalter von Big Data. Das wäre vielleicht auch ein ganz guter Titel für diesen Podcast. Muss ich mal gucken, ob wir da.
Ja.
So, und du hast es gerade gesagt. Kann ich alles nur unterstreichen. Da ist natürlich so ein Gelände wie Zeche Zollverein in Essen. Ist das nicht ein Weltkulturerbe?
Weltkulturerbe. Ist es doch, ne? Wir haben es ja angeschaut und für gut befunden. Und ja, es ist, liegt natürlich im Zentrum des Ruhrpotts.
Ja, und was natürlich auch die Mitglieder, die aus dem Ruhrpott kommen, natürlich besonders großartig
finden. Genau, gerade unsere Freunde aus Nordrhein-Westfalen, Dortmund, Köln, Düsseldorf und dem ganzen Einzugsgebiet, die sagen, wie besser erreichbar ist Essen allemal wie Berlin.
Genau. So, dann lass uns mal über den Ablauf sprechen. Das Festival geht los am Samstagabend und endet in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen.
Das bedeutet, ist fixt, ja.
Genau, das bedeutet, man sollte, außer man möchte natürlich noch mehr Zeit in Essen oder im Ruhrpott verbringen. Es gibt ja da auch, Essen ist ja eine ganz schöne Stadt, hätte ich gar nicht so gedacht.
Kulturell ganz oben.
Wie bitte?
Kulturell ganz oben.
Wirklich, ja. Also wirklich eine ganz spannende Stadt, die man schnell unterschätzt. Aber um Essen herum, du hast gerade die Städte genannt, gibt es ja auch noch andere Städte, also sicher auch für andere oder für Festivalteilnehmer sicher auch noch mal ganz interessant. Aber wenn wir uns nur auf das Festival konzentrieren, dann heißt das irgendwann im Laufe des Samstages anreisen, so dass man zum späten Nachmittag spätestens auch im Hotel eincheckt. Möglichst natürlich im Festivalhotel. Wir haben uns ja auf ein Hotel committed, wo die Also man kann natürlich überall übernachten, richtig?
Absolut, jeder hat die freie Wahl.
Genau.
Gleichzeitig haben wir ein Festivalhotel, weil von dort natürlich auch dann unsere Busse gehen.
Genau.
Wir können nicht die ganzen anderen Hotels anfahren, deswegen das Hotel. Und eins kann ich sagen, wenn wir im November dort sind, wird das Hotel gerade mal ein Jahr alt sein.
Richtig.
Und das heißt also komplett neu, total neues Hotel. Und aber auch entsprechend budgetschonend. Das heißt also dadurch, dass wir, das ist der Vorteil Essens, dass dort nicht unbedingt die Preise aufgerufen werden wie in Berlin. Und das in einem neuen Hotel, super toll. Und der Vorteil, wenn man dort ist,
genau,
die Busfahrt ist drin.
Genau, also das heißt, man sollte so anreisen, dass man möglichst am Samstagnachmittag dort ankommt, dann eine Übernachtung bucht von Samstag auf Sonntag und auch eine Übernachtung von Sonntag auf Montag, weil es halt am Sonntagabend sehr spät wird und dann nach dem Frühstück am Montag sozusagen dann wieder sich auf den Heimweg macht.
Ganz,
das ist so die Grundidee.
Ne? Genau, richtig, ja. Und Samstag wäre gut, sage ich mal, gegen 17 Uhr im Hotel zu sein. So um 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr, planen wir dann mit dem Bustransfer in die Zeche Zollverein zu fahren.
Genau, jetzt bin ich mal gespannt, wie du die nächste Frage beantwortest, weil ich weiß aus einer sehr guten Quelle, dass wir ja noch nicht verraten wollen, was am Samstagabend genau so passiert.
Jetzt muss ich wieder aus der Nummer rauskommen, ja, ist schon klar.
Zu einem Festival gehört ja auch Überraschung und Überraschungen sind nur dann Überraschungen, wenn es uns gelingt, als Vorstand wirklich die Klappe zu halten und wirklich möglichst wenig zu sagen. Deswegen bitte sag jetzt nicht genau, was wir da vorhaben, aber die Zeche, das ist, du hast es eben schon im Nebensatz erwähnt, das ist ja nicht nur irgendwie eine Halle oder zwei, sondern das ist ein riesen Gelände. Unglaublich. Ich habe mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass es eine Buslinie gibt, die irgendwie durch diese Zeche durchfährt, an mehreren Stationen sogar. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr groß.
Sehr groß.
So, und da geht es hin, nicht in Räume, die wir am Sonntag besuchen. Kannst du irgendwie so ein bisschen umschreiben, was passiert denn da?
Also wer ist, danke, ich werde es versuchen. Kannst du nachher rausschneiden, Nege? Ohne was zu verraten. Das ist natürlich jetzt eine echt heikle Nummer hier. Ich würde sagen, wer interessiert ist an schönen Dingen,
ja,
und ich meine jetzt nicht uns beiden, ich meine, wegen uns beiden müssen sie sowieso kommen und die anderen schönen Dinge kommen, kriegen sie geliefert. Der sollte auf jeden Fall am Samstagabend mit dabei sein, weil es wird ein sehr spannender Abend werden, sowieso, ja, der viel Einblick gibt in verschiedenste Branchen. Und
der unser Motto Tradition im Zeitalter von Big Data auch ziemlich gut widerspiegelt.
Hervorragend widerspiegelt.
Und ich würde so weit gehen, der Fokus ist natürlich gesetzt auf Gemeinschaft. Also man hat natürlich die Chance, sich auszutauschen mit den anderen Interco-Filmmitgliedern, den Teilnehmern. Aber man hat auch die Chance, mal einzutauchen in diese Welt, die wir da in dieser Zeche vorfinden, anders, mit einer ganz anderen Qualität, als das am Sonntag möglich ist.
Ja, das und definitiv. Und es ist natürlich etwas, was genau zu unserem anspruchsvollen Gedanken gehört. Das ist dort wirklich High-End, was wir dort erleben werden.
Genau. Also,
es reicht jetzt aber, sonst kommen wir aus der Nummer raus.
Genau, ne? mehr könnte ich jetzt auch nicht sagen. Hast du sehr gut gemacht, Markus.
Wir.
Also der Samstag ist da wirklich auch, ich will damit nur sagen, der ist echt wichtig. Weil ja, es könnte natürlich sagen, dass es einige Mitglieder gibt, die sagen, ach komm, so ein Samstagabend, die haben da so ein bisschen Buffet und Essen, schenke ich mir, ich reise Sonntag ganz früh und dann spare ich mir eine Übernachtung. Also ich glaube wirklich, das wäre ein Fehler, weil ich glaube, wir setzen da ein echtes Highlight.
Ihr würdet was vermissen.
Ja, ich glaube, so weit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Ja. Das rechtfertigt jede Übernachtung, eigentlich jede zusätzliche Übernachtung von Samstag
auf
Sonntag.
Sowieso.
So, dann gehen wir zum Sonntag. Da haben wir vormittags die Generalversammlung.
Genau, wir starten wieder mit den Bussen natürlich vom Hotel zur Zeche Zollverein und haben dann am Sonntagvormittag unsere Generalversammlung.
Genau.
Auch die werden wir dieses Jahr anders machen, wie die Jahre zuvor. Auch da ist unser Anspruch, uns immer wieder was Neues entsprechend einfallen zu lassen, was sehr emotional aufgeladen sein wird, denke ich, weil wir sehr vieles zu besprechen haben. Es wird kurzweilig sein. Es wird die Antworten geben, wie was wir als Interkofeur-Vorstand mit der Vereinigung und alles tun werden. Und natürlich Einblick geben, was wir bisher gemacht haben. Also klassische Generalversammlungsthemen natürlich auch. Und das eben auch in einem tollen Umfeld mit der Zeche Zollverein.
Genau. Exklusiv nur für Mitglieder. Das geht auch vereinstechnisch gar nicht anders, weil da ja auch Informationen genannt werden, die wirklich nur exklusiv auch für die Mitglieder
sind.
So sieht's
aus.
Dann gibt's einen Break am Mittag und dann können ja auch Mitarbeiter dazukommen. Würden wir uns natürlich auch freuen, wenn möglichst viele Interkofeur-Mitglieder Teile ihres Teams mitbringen. Denn dann geht es ja richtig rund ab Sonntagmittag in drei Hallen. Also die Interkofeur, diese kleine schnuckelige Vereinigung, hat sich einfach mal erlaubt, gleich drei Hallen in der Zeche anzumieten. Das ist schon ein Riesenwurf, Markus.
Ja, ich denke, das hat jetzt auch nichts mit Größenwahnsinn, sondern einfach dem Programm geschuldet. Ja, klar, es stellt uns wirklich vor Herausforderungen logistischer Art. Aber drei Hallen haben wir noch nie bespielt. Jede Halle hat seine Berechtigung. So haben wir eine Halle, wo die ganze Veranstaltung stattfindet, wo die Referenten ihre Podium haben und die Diskussionrunden stattfinden. Dann haben wir eine Halle, die soll wieder zum Thema Workshop-Bühnen unserer Partner aufmachen. Das heißt, wir haben 10, 12 verschiedene Workshop-Bühnen in diesem Raum. Auch wieder wie in Berlin schon mal erlebt mit den Kopfhörern, wo ich praktisch mich einloggen kann, den Vortrag oder die Veranstaltung, die Präsentation genau vor meiner Bühne dann nachher auch einzustellen.
Darf ich das kurz bildlich nochmal erklären? Also für alle, die nicht in Berlin waren und die sich jetzt auf Essen freuen, weil sie sagen, das wollen sie doch nochmal erleben. Das heißt, es gibt ein Zeitfenster, ich glaube, von knapp 2 Stunden.
Anderthalb, zwei Stunden,
wo wir eine Halle exklusiv bespielen mit 12 Workshop-Bühnen. Und wenn du reingehst in diese Halle, dann bekommst du ein Headset. Jeder Teilnehmer bekommt ein Headset. Du kannst dann, wenn du durch diese Halle gehst, kannst du vor jeder Bühne, die dich interessiert, stehen bleiben. Und an den Bühnen steht dann, auf welchem Kanal hier der Ton übertragen wird. Richtig. Und dann gehst du auf dein Headset, sagst, das ist Kanal 7. So, und dann drückst du auf Kanal 7, dann hörst du das, was da gerade auf der Bühne gesagt wird. Und das hilft uns allen, wir kennen das alle noch von Friseurmessen, wenn wir das anders machen würden, dann würde da nur noch ein Soundbrei sein, es wäre nur noch laut und lärmig. Akustisch. Und so ist das relativ ruhig und entspannt und trotzdem kannst du alles verfolgen. Und ich habe in Berlin, habe ich auch welche gesehen, die dann sich vor eine Bühne gestellt haben, fanden das Thema super interessant, hatten aber trotzdem Durst. Und sind da mal rausgegangen oder sind eine rauchen gegangen und haben aber das Headset aufbehalten und haben dann, wenn sie draußen waren, immer noch gehört, was auf der Bühne gesagt wird zu dem Thema, was sie interessiert.
Oder ganz andere waren interessiert daran zu sehen, okay, was wird hier gemacht? Da wurde gerade eine fachliche Präsentation gemacht. Das habe ich ja gesehen, da brauchte ich keine Erklärung, hatten aber auf dem Ohr die Präsentation, die mündlich war von der anderen Bühne. Und damit hat er praktisch 2 Workshops in einem mitbekommen. Also alles ist möglich. Und hier sind unsere Partner an der Front. Das heißt, unsere Partner aus der Industrie werden diese Bühnen bespielen und werden ganz, ganz sicher super Programm auffahren.
Genau. Und auch teilweise aus der Interkofeur-Welt, auch da wird es bespielt werden. Also dieses Interkofeur-Festival, ich glaube, das kann man auch sagen, auch so eine kleine Lehre noch aus Berlin, wird schon noch ein Stück weit fachlicher. Es wird noch ein Stück weit modischer und wird sich noch mehr als in Berlin noch mit Trends und Zeitgeist und mit unserem Beruf auseinandersetzen.
Das ist sicherlich eines der wichtigen Elemente in diesem Festival und deswegen auch ganz wichtig, hier nochmal darauf hinzuweisen, dass eben auch ein Festival in dieser Form ideal ist, um Mitarbeiter mitzunehmen, Mitarbeitermotivation zu betreiben. Also auch bei mir wird wieder mindestens ein Auto voll aus dem südlichen Deutschland, Ravensburg, nach Essen unterwegs sein, weil ich denke, das war damals, nicht ich denke, ich weiß es, unser Festival in Berlin 2017, da hatte ich auch Mitarbeiter dabei und die waren begeistert, das mal mitzuerleben. Das ist keine exklusive Veranstaltung nur für die Chefs. Gerade für Mitarbeiter ist es ein super Incentive oder eine Einladung oder nennt das, wie es wollt. Es ist einfach toll, die dabei zu haben, weil die sehen, mit was wir uns als Friseure letztendlich auch oder als Chefs beschäftigen.
In der großen Halle, da hast du eben gesagt, da findet so der Hauptteil statt. Wobei, wenn ich das sagen darf, auch in den kleinen Hallen kann man Fußball spielen. Also wenn man den Zechen Zollverein... Also
du meinst in der zweiten Liga auch?
Absolut. Also wenn man den Zechen Zollverein kennt, dann sagt man, eine kleine Halle ist für andere Städte, ist das die Event-Location. Das hat schon unglaubliche Ausmaße. Aber in dieser größeren Halle, wo auch abends eine Party stattfinden wird, so viel kann man jetzt auch schon mal verraten, ist eigentlich die Liveband, ist das schon fix, sind wir da dran?
Wir sind da dran.
Es wird wohl höchstwahrscheinlich sogar eine Liveband geben. Falls nicht, werden wir auch einen super geilen DJ noch auf.
Lars Nikolaisen beispielsweise.
Nee, ich meinte einen super geilen
DJ. Also richtig guten, wolltest du sagen, okay, dann nehmen wir doch einen anderen.
Ja, also wir werden dafür sorgen, dass das richtig gut ist. Also richtig gut, will ich damit sagen, und eine richtig tolle Party ist. Aber noch einmal zurückzukommen, aber in dieser Haupthalle, da haben wir ja auch Referenten.
Genau.
Und darüber sollten wir vielleicht auch nochmal kurz informieren. Geplant sind ja doch diverse Beiträge, teilweise als Speaker-Beiträge und teilweise auch in dem Format, wie wir es in Berlin ausschließlich gemacht haben, nämlich dem Fishbowl-Konzept, also wo ein Speaker einen Impulsvortrag hält und im Anschluss sich sozusagen in einen Kreis setzt, wo Teilnehmer spontan sich dazusetzen können und direkt Fragen stellen können. Das kam sehr gut an in Berlin. Das werden wir jetzt in Essen nicht eins zu eins kopieren. Wir werden also unterschiedliche Arten haben von Vorträgen, aber es gibt halt auch Fishbowl.
Genau.
Und zwei dieser Referenten, wir haben ja mehrere, aber zwei dieser Referenten haben wir gesagt, die lassen wir heute mal aus dem Sack bei diesem Podcast. Und deswegen, Markus, Bühne frei. Auf wen dürfen wir uns denn da freuen in Essen?
Ja, das geht einmal ja um das Thema Big Data. Das ist Digitalität und das ist natürlich die neuen Medien. Und da konnten wir Daniel Golz verpflichten. Also der momentan im Internet, auf Facebook, auf YouTube und auf Instagram unterwegs ist und einer der Menschen ist, der weiß, wie diese Medien zu spielen sind. Er wird uns sagen, wie er dazu kam. Er zeigt uns Tipps, er wird uns Anregungen geben. Er beantwortet im Fishbowl natürlich dann auch die Fragen. Und als zweiten großen Sprecher haben wir Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer. Viele kennen ihn sicherlich. Er ist ein sehr umtriebiger, ein sehr interessanter Redner, wenn es darum geht, den mahnenden Finger zu erheben zum Thema Digitalisierung und eben Umgang mit den digitalen Medien. Sein Vortrag wird lauten »Die digitale Demenz«. Und also er wird also auch, sein Spruch ist immer, wenn es darum geht, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also wir stellen praktisch beide Dinge mal etwas gegenüber und das ist sicherlich ein Spannungsfeld und genau das möchten wir haben. Wir möchten ja inspirieren, wir wollen ja nichts vorgeben, sondern jeder soll da seinen Nutzen mitnehmen und die beiden sind, sage ich mal, unsere Hauptreferenten und wir haben natürlich noch andere tolle Referenten, die auch aus unserer Mitgliedschaft oder unseren Mitgliedern bestehen, aber das sind natürlich unsere zwei Key-Speaker, wenn ich mal so sagen darf. Am Anfang wird dort Daniel Golz entsprechend sein und Dr. Manfred Spitzer, ja, muss man sich dran gewöhnen. Er wird zuerst ein größeres Einstiegsreferat haben und dann entsprechend auch nochmal für Fragen offen sein.
Du hast vor wenigen Minuten gesagt, das Festival eignet sich auch gut für Mitarbeiter. Und ich glaube, dass alleine diese beiden Referenten, wenn ich das mal sagen darf, die verkörpern das ganz gut. Ich meine, Daniel Golz ist für Mitarbeiter, ist auch für jeden Chef.
Ja,
super.
Definitiv.
Aber ist auch für jeden Mitarbeiter toll, weil der spricht die Sprache dieser Generation und ist übrigens nebenbei auch ein ganz hervorragender Friseur und der auch fachlich viel zu sagen hat. Also der ist nicht nur einer, der gut vor der Kamera sprechen kann und sich ganz gut vermarkten kann, sondern der hat auch wirklich was zu sagen. Und wie soziale Medien so funktionieren, du hast es eben alles gerade gesagt. Ich glaube, das ist super spannend. Ich glaube, dass viele Mitarbeiter sich auch darauf freuen und ich weiß auch, dass er auch für Selfies auf dem Festival zur Verfügung steht. Auch das hat er uns schon gesagt.
Und was spannend ist, ist natürlich eines. Er ist zwar der Internetstar im Augenblick in der Friseurbranche, gleichzeitig ist er auch Mitarbeiter in einem Friseurunternehmen. Also er ist nicht selbstständig, sondern er ist Mitarbeiter, wie viele eben bei uns in der Branche auch sind.
Genau.
Und als Zeichen, wenn man dann, für mich als wichtiges symbolisches Zeichen, wenn man mehr machen möchte, wenn man eine Idee hat, eine Vision hat, dann kann man die auch verwirklichen. Und das ist für mich das Tolle daran, dass er nicht sagt, okay, ich tue mir den Stress mit selbstständig sein gar nicht an, sondern ich mache darum herum noch meine Aktivitäten, finde ich mega.
Ja, genau. Deswegen ist der super. Und ich glaube, das wäre auch, wenn die Intergruppe-Mitglieder ihren Mitarbeitern sagen, es findet ein Festival statt mit tollen Referenten, mit einer super Party und einer der Referenten ist Daniel Golz. Ich glaube, dann fahren sowieso ganz viele mit, weil sie die Chance nutzen wollen, den unbedingt mal jetzt selber kennenzulernen, persönlich und zu erleben. Ja, und der Daniel Spitzer, du hast eben auch gerade gesagt, sein
Manfred
Thema...
Manfred Daniel.
Genau. Irgendwo sind wir alle Daniel.
Ja,
Dr. Manfred Spitzer. Nein, aber da geht es um diese, du hast es auch schon gesagt, digitale Demenz. Und ganz ehrlich, als ich mich mit diesem Mann beschäftigt habe, der ist ja auch in vielen Fernsehtalkshows sehr aktiv zu Gast und polarisiert auch. Der hat nicht nur Fans, sondern der stellt ja auch steile Thesen auf, weil man natürlich manchmal nicht so richtig gerne hört, was der sagt. Und ich merke das auch bei mir. So schön das ist, dass das iPhone mir vieles abnimmt und mich erinnert an Gesprächstermine und mich erinnert an, jetzt musst du das noch verschicken und so weiter. Ja, aber wehe, es erinnert mich mal nicht. Dann vergesse ich es irgendwie auch, weil man sich viel zu sehr auf digitale Hilfe schon verlässt. Und das macht ja auch etwas mit einem, nicht? Also, dass man auf einmal weniger Prozent seines Gehirns benötigt, weil man irgendwie vieles auslagert. Das ist nur so lange gut, solange das Akku hält.
Nicht? Genau.
Aber wenn das nicht da ist, und das ist sicher auch ein spannendes Thema in diesem Umfeld.
Ja, wie du sagst, er polarisiert. Und ich kann mich noch sehr wohl daran erinnern, als wir das erste Festival hatten an Dr. Steffi Burkhardt, die hat ebenso völlig polarisiert.
Generation Z. Ne?
Ja, genau. Und ich weiß, wie es beim Fishbowl danach zuging, wo ich weiß nicht, ob wir den Namen sagen dürfen.
Natürlich. Dieser Podcast Heike, heißt nun mal deutlich.
Nun mal deutlich. Ne, hallo Heike, ich hoffe, du hörst den, Heike Breiter. Ja, sie hat dann natürlich gefragt und war völlig aufgelöst. Ja, wo bleibt denn ich als Unternehmer, als es darum ging, nur die Mitarbeiter nach vorne zu bringen und die Mitarbeiterfokusbrille aufzusetzen? Genau. Ja, und ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, Mensch, es hat jetzt keinen Sinn zu sagen, okay, wir machen weiter wie bisher. Und ich habe dann einiges bei mir im Unternehmen umgestellt. Also die hat wirklich die richtigen Punkte angetriggert und etwas ausgelöst, was sie in Berlin so nie sagte, sondern sie hat nur die Überschrift genannt. Und das ist das für mich, was inspirierend bedeutet. Also Denkprozesse anregen und schauen, was man selbst daraus macht. Und das wird mit Professor Dr. Manfred Spitzer ebenfalls der Fall sein. Digitale Demenz, und ich habe schon einen Vortrag bei uns in Ravensburg erleben dürfen. Das ist nicht nur lustig, das zu hören, weil man sich natürlich sowas von ertappt fühlt und merkt, wie man doch sehr abhängig wurde. Du hast es gerade angesprochen mit deinem Handy. Ja, das ist ein Thema, und der eine sagt, ihr müsst posten, und der andere sagt, aber Obacht, aufpassen, Vorsicht.
Ja? Also ich freue mich da total drauf. So, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt so einige Intergruppe-Mitglieder gibt, die spätestens jetzt sagen, okay, ich muss nach Essen, ich will da jetzt hin. Es ist Anfang September und wir haben Wort gehalten, man kann sich ab jetzt anmelden für diesen Kongress.
Genau. Ganz einfach, meldet euch im Büro, im Office bei Christina Baum, bei Steffi van Toft, und meldet euch an. Das ist der einfachste Weg, oder natürlich auch über unsere digitalen Medien, die wir bis dorthin freischalten werden.
Genau, also wir haben in den Shownotes, wenn ihr das jetzt seht, zu dieser Podcast-Folge werden wir den Link euch mitteilen, den ihr anklicken solltet, um weitere Informationen zu bekommen und auch die Möglichkeit zu haben, euch anzumelden. Markus, wir werden aber auch Hörer bei diesem Podcast haben, die sind jetzt kein Intergruppe-Mitglied, aber trotzdem in der Friseurbranche aktiv. Gibt es für diese Randgruppe an Personen auch die Möglichkeit, beim Festival teilzunehmen.
Ja, unbedingt. Unbedingt, weil wir wollen ja nicht unbedingt nur unter uns bleiben, sondern wir möchten das, was wir tun, natürlich auch für die Branche zur Verfügung stellen. Natürlich in erster Linie unsere Mitglieder, aber es ist offen für alle Friseure in der Branche und sie können sich natürlich genauso anmelden wie jedes Mitglied auch. Und da freuen wir uns.
Zur Transparenz gehört, hat dann natürlich einen anderen Preis.
Ganz
kommt
klar.
Aber auch deswegen, weil unsere Mitglieder mit ihren Mitgliedsbeiträgen ja auch einen Teil dieses Festivalpreises ja auch schon bezahlen.
So sieht es aus. Aber es ist ein bezahlbarer Preis, der sich wirklich im Rahmen hält und vor allem die Gegenleistung, die man dafür erhält, im Prinzip ja auch von Samstagabend den ganzen Sonntag über bis Sonntag in die Nacht hinein komplett Essen, Getränke und das ganze Festival inklusive. Das Einzige, was on top kommt, ist das Hotel, aber auch das, wie gesagt, ist sehr budgetschonend und es ist jeder, der Interesse hat und Spaß hat, dabei zu sein, willkommen. Und vielleicht sagt der Mensch, das, was die Indergoföre machen dort, das gefällt mir. Vielleicht interessiert man sich dann auch für Indergoföre.
Genau. Spätere Mitgliedschaften nicht ausgeschlossen.
Und aber nicht unerwünscht.
Und ja, auch nicht unerwünscht. Aber definitiv ist das jetzt keine Lockvogelveranstaltung.
Genau. Nein.
Man kann dann einfach mal, ja, auch mal so einen Blick in diese Intercoffee-Welt bekommen. Übrigens, ich weiß von einigen Zuschriften, dass dieser Podcast mittlerweile nicht nur von Friseuren, sondern auch von einigen Handwerkern aus anderen Handwerksberufen gehört wird. Auch da ist natürlich, gilt das Gleiche. Egal, ob man Malermeister ist oder Klempner, wenn man sagt, womit beschäftigen sich andere Handwerksberufe? Und gerade das Thema digitale Demenz ist ja nicht unbedingt auch ein Friseurthema. Auch für Menschen außerhalb dieser Branche ist das natürlich möglich, auch an diesem Festival teilzunehmen.
Definitiv. Haare schneiden wird man dort nicht lernen, aber also zumindest nicht, wenn man Maler ist auf einen Schlag oder andere Handwerksberufe hat. Aber natürlich für uns Friseure ist das schon spannend, neue Ideen auch zum Thema Haare zu bekommen, weil er wird fachlicher oder das Festival wird fachlicher.
Genau. Wir haben euch ja jetzt nicht alles verraten, aber wir haben jetzt euch ein paar Dinge verraten. Natürlich, auf der einen Seite will man überraschen. Und das geht nur, wenn man ein paar Dinge auch mal für sich behält. Auf der anderen Seite, wenn man nichts rauslässt, dann sagt jeder natürlich, ja, warum soll ich da hingehen? Weiß ja gar nicht, was da passiert. Also ich denke, uns ist eine ganz gute Mischung geglückt. Mhm. Markus, vielen Dank, dass du den Weg nach Hamburg angetreten hast.
Ist mir ein Fest.
Wie bitte?
Ist mir ein Fest.
Ich dachte, es wäre dir ein Festival. Ja, also auch ein Fest. Ja,
auch das
ist
natürlich.
Ist natürlich auch gut, aber ich freue mich. Wir haben im Vorfeld besprochen, wir wollen über das Festival sprechen. Wir haben dann am Anfang doch ein bisschen ausführlicher auch über das Intercoffee-Leben gesprochen. Das hat mir gut gefallen und es hat mir genau das gezeigt, was ich an dir sehr wertschätze, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, als Freund und auch als Intercoffee-Vorstandsfreund. Du bist ein unglaublich toller Präsident, weil du so ein unglaublich toller Teamspieler bist. Also ich und auch die anderen Intercoffee-Vorstandsmitglieder, wir fühlen uns von dir halt immer mitgenommen und du hast für alles ein Ohr und bist auch in ganz vielen Dingen immer offen. Und das wertschätze ich enorm an dir. Und ich finde, da bist du in dieser Position und in dieser Rolle des Präsidenten einfach wirklich ein Glücksfall für die Intercoffee.
Das freut mich sehr. Herzlichen Dank. Ich möchte das Kompliment aber gerne auch zurückgeben. Du kannst nur mit einem Team spielen, was spielen will. Und da ist der Vorstand wirklich, so wie wir ihn jetzt haben, ein Traum als Team. Und wir haben keine Besetzungsprobleme wie Bayern München für die neue Mannschaft, fürs nächste Jahr vielleicht schon, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben das richtige Team und zusammen schaukeln wir die Kiste.
Sehr gut. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Ich freue mich ganz besonders für den November und bedanke mich für dein Kommen nach Hamburg. Markus Herrmann, vielen Dank.
Ich danke dir. Don't make me feel like I'm doing time. 'Cause I am here by my own design. You need to understand no master plan goodbye. I'll stick around till it's time to fly. Don't get it twisted about it, but I don't plant my roots so low. I like an exit before I wreck it. So when it's time to go, I go get it.
me feel like I'm doing time. 'Cause I am here by my own design. You need to understand our master plan. Goodbye. I'll stick around till it's time to fly. Don't get it twisted. If I lost it, I would miss it. But I don't plan my roots so low. I like an exit before I wreck it. So when it's time to go, I go get it, get it, get it, get it, get it, get it, wherever I can. So don't you let it, let it, let it, let it, let it change you into another man.
Es gibt ja nicht nur das Berufsleben. Ihr wisst, es gibt ja auch das Privatleben. Und deswegen erlaube ich mir bei meinem eigenen Podcast immer zum Schluss über das Thema zu sprechen, was mich privat sehr beschäftigt und interessiert, weil ich ja nun mal so ein kleiner oder großer HSV- und Fußballfan bin. Und deswegen lasst uns bitte zum Schluss über Fußball sprechen. Und für all die Friseure von euch da draußen, die jetzt sich für Fußball gar nicht interessieren und auch nicht mitsprechen möchten bei ihrem nächsten Kunden- oder Freundesgespräch, die können natürlich wie immer an dieser Stelle jetzt gerne auch ausschalten. Vielen Dank, dass ihr auch bei der 7. Folge mit dabei wart. Wünsche euch eine schöne Zeit und dann hören wir uns in 14 Tagen in der 8. Folge wieder. Ihr verpasst jetzt nichts Fachliches mehr, aber für all diejenigen von euch, und ich weiß, es gibt da draußen so einige, die gleiche Leidenschaft haben wie ich, lasst uns doch hier mal die letzten 3 Minuten nochmal über Fußball sprechen. Also, wir gehen jetzt in eine Länderspielpause. Die ersten 3 Spieltage in der ersten Liga sind gespielt und es gibt nur eine Mannschaft, die wirklich alle 3 Spiele gewonnen hat, nämlich RB Leipzig. Unglaublich, ja. Grüßen von oben. So richtig überraschend ist das nicht, denn die Mannschaft ist zusammengeblieben von der letzten Saison und es ist ja eine richtig gute und schnelle Mannschaft, das wissen wir alle. Jetzt haben sie auch noch einen ziemlich ehrgeizigen Trainer dazu bekommen mit Nagelsmann. Also das ist natürlich eine Mischung, da wusste man schon vor der Saison, dass die einer der Aspiranten sind, die ziemlich weit oben mitspielen. Dass allerdings Bayern München nicht seine ersten 3 Spiele gewinnen konnte, das ist dann schon doch eine etwas größere Überraschung. Aber für alle diejenigen von euch, die jetzt mal wünschen, wie ich auch, dass nicht schon wieder Bayern München deutscher Meister wird, all dem muss man natürlich sagen, naja gut, die Bayern sind auf Platz 2. 2 Punkte hinter Leipzig mit 7 Punkten, 2 Siege, 1 Unentschieden. Die sind so schlecht, ehrlich gesagt, nicht gestartet. Gerade das letzte Spiel, ne, 6-1. Puh, das war mal eine ganz schöne Packung, die da Mainz eingesteckt bekommen hat. Und Mainz sieht man ganz unten in der Tabelle. Was mir immer wieder leid tut, weil ein wirklich sehr, sehr geschätzter Kollege von mir, der Christian Ahrens in Mainz, ich weiß, der leidet wie ein Hund, wenn seine Mannschaft verliert. Ich weiß auch, dass er jedes Mal sagt, dass seine Mannschaft sowieso absteigen wird. Und nachher feiern sie dann doch noch irgendwelche Feste. Also ich im Gegensatz zu Christian werde die Flinte noch nicht ins Korn werfen für Mainz 05. Aber zugegeben, 0 Punkte nach 3 Spielen, also alle 3 verloren und dann das Torverhältnis 2-12. Das schmerzt schon, das kann ich verstehen. Mein Verein ist etwas besser gestartet als Mainz 05, aber wir sind auch eine Liga tiefer. Mein HSV hat bisher 5 Spiele gespielt, also die zweite Liga ist ja ein bisschen eher gestartet. Und ja, was soll ich euch sagen? Ihr wisst es doch alle. Der HSV grüßt gerade von oben. 4 Spiele, 1 Unentschieden, 13 Punkte, alleiniger Tabellenführer in der zweiten Liga. Das fühlt sich richtig gut an. Es ist natürlich nur eine Momentaufnahme, das wissen wir als HSV-Fans sowieso. Also da flippt jetzt bei uns keiner aus, aber es tut mal gut, richtig in die Saison zu starten. Und was mir so richtig gut tut, ich war jetzt mit meiner Frau Simona im Stadion gegen Hannover 96, das Spiel haben wir 3-0 gewonnen und wir waren so überlegen. Ja, wir waren so dominant, wir waren so deutlich sichtbar besser als der Gegner. Und Hannover 96 ist nur alles andere als eine schlechte Mannschaft. Gerade abgestiegen aus der ersten Liga und ein absoluter Aufstiegsaspirant. Und die so zu Hause so zu dominieren, das war wirklich, also das muss ich zugeben, das hat mir gefallen. Da hatte ich meinen Spaß dran. Einer meiner besten Freunde ist Hannover 96-Fan und zwischen dem HSV und Hannover 96 gibt es auch eine Fanfreundschaft. Also mit dem Unentschieden gegen Hannover kann ich eigentlich in der Regel immer leben. Aber in diesem Fall, es tat mir schon gut. Und es tut mir so gut, diese junge, hungrige Mannschaft zu sehen. Wirklich wahr. Das bringt Spaß. Also für mich persönlich ist es jetzt schade, dass es in die Länderspielpause geht. Aber so ist es nun mal. Können wir nicht ändern. Und dann können wir uns wieder auf unseren Friseurberuf konzentrieren. Ja, ein Glück. Dann werden wir nicht mehr abgelenkt. Außer von diesen paar Länderspielen, die es da gibt. Eins übrigens davon findet in Hamburg statt, gegen die Niederlande. Nicht schlecht, oder? Spiel ist ausverkauft in Hamburg, aber ich werde nicht hingehen. Ich werde mir es dann, wie die meisten von euch auch, im Fernsehen angucken. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart beim Nun mal deutlich Podcast in der James-Bond-Folge 007. Ich wünsche euch und uns und mir eine schöne Zeit, gute 14 Tage, viel Erfolg im Geschäft und eine schöne Zeit auch privat. Und wenn ihr wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Hören wir uns in 14 Tagen wieder bei Folge 008, wo mein nächster Gast auch schon feststeht. Und der hat viel mit Digitalisierung zu tun. Und um was es sich, um wen es sich handelt und welches unsere Themen sind, das verrate ich wie immer ein, zwei Tage vor der Podcast-Veröffentlichung auf der Nummer deutlich Facebook-Seite. Bis dahin, macht's gut, schöne Zeit. Tschüss aus Hamburg.